möchte uns jetzt aus Gottes Wort lesen, und zwar aus dem Evangelium des Johannes, das Kapitel 11, die Verse 1 bis 45. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihrem Haar trocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, sieh, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er 2 Tage am Ort, wo er war. Danach sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Seine Jünger sagten zu ihm: Meister, eben wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dahin gehen? Jesus antwortete: Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag umhergeht, stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht umhergeht, dann stößt er an, denn es ist kein Licht in ihm. Dies sagte er, und danach sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Da sagten seine Jünger: Herr, wenn er schläft, dann wird es besser mit ihm. Jesus hatte von seinem Tod gesprochen, sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sagte Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Jüngern: Lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus hinkam, hatte er schon 4 Tage im Grab gelegen. Bethanien war in der Nähe von Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus kam, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sagte Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch jetzt, dass was immer du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß genau, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Sie sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Meister ist da und ruft dich. Als sie das hörte, stand sie schnell auf und kam zu ihm. Denn Jesus war noch nicht ins Dorf gekommen, sondern war am Ort, wo ihm Martha entgegengekommen war. Als die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr und sagten: Sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria nun dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sie weinen sah und die Juden weinen sah, die mit ihr gekommen waren, seufzte er im Geist und betrübte sich und sagte: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus kamen die Tränen. Da sagten die Juden: Sieh, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sagten: Konnte er, der dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht auch verhindern, dass er starb? Da seufzte Jesus wieder bei sich selbst und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sagte: Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er stinkt schon, denn er ist seit 4 Tagen hier. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste ja, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der vielen Menschen, die hier dabei stehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihn und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Worte des lebendigen Gottes. Dank.
Lass uns noch beten. Danke, Jesus, für diese Geschichte, die du uns hast aufschreiben lassen, wo du deine Macht zeigst. Wir bitten dich, dass du uns durch sie heute ermutigst. Amen. Ja, total schön hier zu sein. Hallo alle zusammen. Ein paar von euch kenne ich, aber viele auch nicht. Theo hatte mich vorhin ein bisschen vorgestellt. Ich bin der Daniel. Ich bin Biologe, jetzt seit 2 Jahren hier in Leipzig und in der LEC. Meistens gehe ich in den Evening Service, aber heute freue ich mich mal bei euch zu sein, mit meiner Verlobten Lisa zusammen. Schön, euch kennenzulernen. Als ich nach Leipzig gekommen bin, habe ich mich total gefreut, hier eine englischsprachige Gemeinde zu finden. Ein Freund aus der SMD hatte mich mitgenommen und ich habe mich gleich total heimisch gefühlt. Ich bin selber in Sambia aufgewachsen und deswegen so diese ganzen alten englischen Kirchenlieder, das hat mich total berührt. Ich habe das, ja, das war einfach so ein Gefühl von Heimat, dann wieder hier zu sein. Und manchmal, wenn ich dann so Leuten erzählt habe, wo ich aufgewachsen bin, dann kam die Frage: Ja, wie ist das denn im Vergleich? Was ist so ein großer Unterschied zwischen Sambia und Deutschland? Da kann man natürlich viel sagen, aber eine Sache ist auf jeden Fall Umgang mit Zeit. Ein Kollege von meinem Vater, ein sambischer Kollege, hat mal gesagt: Ihr Deutschen habt die Uhr, wir haben die Zeit. Und eine Sache, an der man das immer wieder merkt, ist zum Beispiel Züge. Hier in Deutschland haben wir ja einen Volkssport über die DB meckern. Ich muss gestehen, das tue ich auch häufig. Ich fahre sehr viel Zug und ärgere mich dann auch öfters darüber, dass die Fahrpläne nicht immer so vertrauenswürdig sind. Aber immerhin haben wir Fahrpläne, ne? Und ich bin immer wieder überrascht über andere und auch über mich selber, wenn ich dann wieder mitkriege, dass wir uns über 4 Minuten Verspätung aufregen. Natürlich können 4 Minuten auch die über den Anschluss entscheiden oder nicht, aber eigentlich sind es jetzt nicht so viel, ne? Bei uns in Sambia sah das ein bisschen anders aus. Mein Opa erzählt noch die Geschichte, wie er und Oma uns mal besucht haben in Kasame, in der Stadt, wo wir gelebt haben. Und wir haben ihnen die Stadt gezeigt und kamen dann auch zum Bahnhof. Und vor dem Bahnhof stand so eine Kreidetafel, wo in großen Buchstaben geschrieben war, was der Fahrplan war. Es war ein Satz: Der Zug kommt morgen. Langt doch. Wir sind auch einmal mit dem Zug gefahren. Das ist eine lange Linie von dem Kupfergürtel in Sambia, eine Provinz, wo ganz viel Kupfer abgebaut wird, bis nach Dar es Salaam an die Küste, wo es dann verschifft wird. Und ja, da sind wir mal im Urlaub nach Dar es Salaam gefahren. Wir hatten nur 4 Stunden Verspätung, als wir in Kasama eingestiegen sind. Damit waren wir sehr glücklich. Wir hatten auch schon Freunde, die 24 Stunden Verspätung hatten. Deswegen, ja, Zeit ist alles eine Frage der Perspektive. Und wenn ich jetzt hier so in Deutschland bin, dann wünsche ich oft mir und meinen deutschen Freunden ein bisschen mehr Gelassenheit im Umgang mit der Zeit. Und doch schätze ich auch deutsche Pünktlichkeit. Denn manchmal ist es ja schon kritisch, ne? Manchmal macht es wirklich einen Unterschied, ob man jetzt kommt oder in 4 Stunden. Manche Sachen sind einfach zeitkritisch. Manchmal gibt es ein zu spät. Und manchmal ist es nicht nur ein Zug, der zu spät kommt, sondern auch Gott. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott zu spät kommt. Wir beten und warten und warten und beten und nichts passiert. Manchmal auch bei Dingen, die uns wirklich wichtig sind, bei Krankheit, bei dem Wunsch nach Partnerschaft, bei finanziellen Engpässen, bei Arbeitslosigkeit, bei Konflikten in der Beziehung, mit Freunden, in der Familie. Hier in der LEC beten wir seit Monaten für ein paar von unseren Geschwistern, die krank sind. Und wir beten immer noch. Wie gehen wir mit so Situationen um? Wie lange hält unser Glauben, wenn wir das Gefühl haben, Gott verspätet sich? Heute schauen wir uns eine Geschichte an, in der es im Wortsinne um Leben und Tod ging und Jesus angerufen wird zu kommen und er kommt 4 Tage zu spät. Und ich glaube, wir können diese Geschichte aus der Perspektive von Martha und Maria richtig gut nachvollziehen, wie sie sich gefühlt haben müssen. Und gleichzeitig ist es so gut, die Geschichte aus der Sicht von Jesus sehen zu können. Wir bekommen hier einen Blick hinter die Kulissen. Wir sehen, wie so Situationen, wo Gott scheinbar zu spät kommt, aus Gottes Sicht aussieht. Wie er in solchen Situationen handelt. Und der eine Satz, den ich euch heute mitgeben will, ist: Jesus weiß, was er tut. Und er weiß, wie es dir geht. Jesus weiß, was er tut. Und er weiß, wie es dir geht. Lass uns das im Text anschauen. Jesus weiß, was er tut. Wir lesen im Vers 4: Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus weiß genau, was sein Ziel ist: die Verherrlichung Gottes und der Glaube der Menschen. In Vers 15 sagt er zu den Jüngern: Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, als Lazarus gestorben ist, damit ihr glaubt. Und in Vers 42 in seinem Gebet, da sagt er zu seinem Vater im Himmel: Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus verfolgt die Herrlichkeit Gottes und den Glauben der Menschen, die größten Ziele, die Gott überhaupt hat. Und hier ist auch nochmal besonders wichtig, dass wir uns den Kontext von diesem Kapitel anschauen. Wenn ihr in letzter Zeit mal Johannes gelesen habt, dann habt ihr sicherlich noch im Kopf, dass in den Kapiteln 8 und 10 Jesus zweimal sehr explizit beansprucht hat, Gott zu sein. Jesus, ein Mensch auf dieser Erde, sagt von sich selbst: Hey Leute, ich bin Gott. Das ist steil. Und das will untermauert werden. Und genau das tut Jesus hier. Jesus benutzt diese Situation, um unmissverständlich zu zeigen: Ich habe eine Kraft, die weit, weit über alles Menschliche hinausgeht. Ich bin wirklich der, der ich behaupte zu sein. Ich bin Gott. Und das wird besonders deutlich, wenn man sich dieses Geschehnis aus jüdischer Sicht mal anschaut. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch von einem messianischen Juden gelesen, Arnold Fruchtenbaum, der erklärt hat, dass es zur Zeit Jesu in der rabbinischen Lehre das Konzept der messianischen Wunder gab, wo sich die Schriftgelehrten der Juden Gedanken darüber gemacht haben, wie erkennen wir eigentlich den Messias, wenn er kommt. Und sie einen Katalog von 7 Wundern aufgestellt haben, wo sie gesagt haben, dieses Wunder hat noch nie ein Mensch vollbracht, zumindest nicht in Israel, von dem wir wüssten. Wenn der Messias kommt, dann können wir ihn an diesen Sachen erkennen. Eines dieser Wunder war die Auferweckung eines Toten nach mehr als 3 Tagen. Der Gedankengang dahinter war so ein bisschen, man kann sich ja auch mal irren, ob jemand wirklich gestorben ist, aber wenn er anfängt zu stinken, dann sind wir uns ziemlich sicher. Johannes kann da als Arzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Details dazu liefern. Also, die Auferweckung eines Toten nach mehr als 3 Tagen war ein messianisches Wunder, sorry. Wie lange braucht Jesus? 4 Tage nach dem Tod. Außerdem sind wir hier auch kurz vor der Passionswoche. Es ist eins der letzten Wunder, die von Jesus überliefert sind. Im Anschluss an dieses Kapitel kommt dann nochmal eine kurze Zeit, wo er sich mit seinen Jüngern zurückzieht. Und dann kommt auch schon die Passionswoche und der Einzug nach Jerusalem, die Kreuzigung, die Auferstehung. Jesus nutzt eine der letzten Gelegenheiten, die er hat, um nochmal allen Menschen zu zeigen, wer er ist. Und sein Plan geht auf. In Vers 45 lesen wir dann, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Als kurzes Zwischenfazit, wir sehen in diesem Text, dass Jesus mit Weitsicht und mit Allmacht handelt. Zur Ehre Gottes, zum Nutzen seiner Jünger und zum Glauben der Menschen, die ihn beobachten. Das Krasse daran ist natürlich, dass er dafür sehr viel Leid in Kauf nimmt. Er nimmt in Kauf, dass Lazarus den Tod erlebt. Er nimmt in Kauf, dass Maria und Martha furchtbare Trauer erleben. Jesus nimmt das in Kauf, weil er als Ziel das ewige Leben verfolgt. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Aus Jesu Sicht ist das Ziel des ewigen Lebens so viel wert, dass es auch auf dieser Erde sehr viel Leid aufwiegt. Und zum Glück bleibt er dabei aber nicht stehen. Jesus weiß, was er tut, aber er weiß auch, wie es dir geht. Jesus handelt rational, strategisch, ja, aber keinesfalls gefühlskalt oder rücksichtslos. Ich finde es so schön und berührend, wie quer durch dieses Kapitel hindurch immer wieder betont wird, wie innig die Beziehung zwischen Jesus und den Geschwistern ist. In Vers 3, die Schwestern sandten zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, liegt krank. In Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Vers 11, danach sprach Jesus zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Und Vers 36, da sprachen die Juden, siehe, wie hatte er ihn lieb gehabt. Johannes lässt uns keine Zweifel haben. Maria, Martha und Lazarus, das sind für Jesus keine Schachbauern, die er irgendwie rumbewegt, weil er einen größeren Plan hat. Sie sind seine Freunde, er liebt sie, es geht ihm nahe, wie es ihm geht. Und als er dann kommt, dann trauert er mit ihnen. Vers 33, als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, da ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Vers 35, in den meisten Bibeln der kürzeste Vers überhaupt, Jesus weinte. Und Vers 38, da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Jesus trauert mit. Der Schmerz seiner Freunde ist doch sein Schmerz. Und in diesem Schmerz begegnet er den Schwestern. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber jede dieser beiden Schwestern begegnet Jesus mit genau derselben Begrüßung, aber Jesus reagiert völlig unterschiedlich. In Vers 21 haben wir Martha, die sagt, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Vers 32, als Maria nun dahin kam, wo Jesus war, sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Zweimal dieselbe Formulierung, dieselbe Unverständnis, vielleicht dieselbe Anklage, aber Jesus reagiert ganz verschieden. Und ich glaube, dass das ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun hat, die Maria und Martha hatten. Wir kennen die beiden ja auch aus der Geschichte in Lukas 10, wo Jesus bei ihnen zu Gast ist und Martha so die perfekte Hausfrau ist, irgendwie aufgabenorientiert in der Küche rumwuselt und alles perfekt machen will. Und Maria, die Beziehungsorientierte, einfach nur Zeit haben will, um mit Jesus zu reden. Zwei Schwestern, zwei sehr verschiedene Charaktere. Und Jesus geht auf sie so ein, wie sie es am besten verstehen. Zu Martha, der Sachorientierten, hilft er, über ihren Glauben nachzudenken. Er hilft ihr zu sehen, dass er selbst der Grund für ihre Auferstehungshoffnung ist. Martha weiß, dass es eine Auferstehung geben wird. Und Jesus sagt ihr, ja, genau, diese Auferstehung gibt es, weil ich das Leben bin. Und so bringt Jesus Osterfreude in ihr Tränental, weil er aufersteht, weil er selber diesen Tod besiegen wird, den ihr Bruder erlitten hat. Brauchen wir den Tod nicht fürchten. Und so reagiert Martha dann auch mit einem der ausdrucksstarksten und berührendsten Christusbekenntnisse in den ganzen Evangelien. In Vers 27 sagt sie zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jesus begegnet ihr auf einer Ebene, auf eine Weise, die sie berührt, mit der sie etwas anfangen kann, und sie reagiert darauf. Bei Maria, der Beziehungsorientierten, macht das Jesus ganz anders. Mit ihr trauert er einfach. Er ist einfühlsam. Er lässt sich das Grab zeigen, wo ihr Bruder liegt. Er ist bewegt, zu Tränen gerührt. Und auch wenn es der kürzeste Vers der Bibel ist, ist es doch einer der, die uns am meisten treffen. Jesus weinte. Er braucht nicht viele Worte. Er fühlt mit ihr und er ist für sie da. Dieses Bild vom weinenden Jesus, vom Gott, der mit uns weint, erinnert mich an eine meiner Lieblingsbücher aus meiner Kindheit von C.S. Lewis aus den Narnia-Chroniken, The Magician's Nephew, das Wunder von Narnia. Der ein oder andere von euch kennt das Buch sicherlich. Die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen namens Didgery, dessen Mutter todkrank ist. Und der dann über verschiedene Umwege mit den anderen Hauptcharakteren zusammen in eine neue Welt stolpert, nach Narnia, und mitbekommt, wie diese Welt aus dem Nichts entsteht, wie der Gottlöwe Aslan sie ins Leben singt. Aber obwohl diese Welt zu Beginn perfekt ist, kommt doch auch gleich das Böse hinein. Durch Didgery selbst, der durch eine selbstsüchtige Handlung eine Hexe mitgebracht hat, eine böse Zauberin, die jetzt in diese neue, frische, junge Welt kommt und das Böse mit sich bringt. Und so, nachdem Aslan dann mit der Schöpfung fertig ist, ruft Aslan Didgery zu sich. Und Lewis schreibt, Didgery hielt seinen Mund ganz fest verschlossen. Ihm war immer ungemütlicher geworden. Er hoffte nur, dass was auch immer passierte, er nicht anfangen würde zu weinen oder sonst etwas Peinliches zu tun. Sohn Adams, sagte Aslan, bist du bereit, das Übel wieder gut zu machen, das du meinem lieben Land Narnia am Tage seiner Geburt zugefügt hast? Nun, ich weiß nicht, was ich da tun kann, sagte Didri. Siehst du, die Hexe ist weggelaufen und... Ich fragte dich, bist du bereit? Sagte der Löwe. Ja, sagte Didri. Einen kurzen Moment lang hatte er die wilde Idee zu sagen, ich helfe dir, wenn du mir versprichst, meiner Mutter zu helfen. Aber er merkte noch rechtzeitig, dass der Löwe nicht im geringsten die Art von Person ist, mit der man falschen konnte. Aber als er Ja gesagt hatte, dachte er an seine Mutter und an die große Hoffnung, die er gehabt hatte und wie sie jetzt am Dahinsterben war. Und er bekam einen Kloß im Hals und Tränen in den Augen und es brach aus ihm heraus. Aber bitte, bitte, wirst du nicht, kannst du mir nicht etwas geben, das Mutter heilen wird? Bis dahin hatte er auf die großen Tatzen des Löwen geschaut mit seinen mächtigen Krallen. Nun, in seiner Verzweiflung, sah er hoch in sein Gesicht. Was er da sah, überraschte ihn mehr als alles andere in seinem Leben. Denn das große, goldbraune Gesicht war zu ihm herabgebeugt und, oh Wunder aller Wunder, große, glänzende Tränen standen in den Augen des Löwen. Es waren so große, so glänzende Tränen im Vergleich mit Didgeries eigenen, dass er einen Moment lang dachte, dem Löwen müsste seine Mutter mehr leid tun als ihm selbst. Mein Sohn, sagte Aslan, ich weiß, Trauer ist groß. Nur du und ich wissen das bislang in diesem Land. Lass uns gut zueinander sein. Aber ich muss an hunderte von Jahren im Leben von Narnia denken. Ich liebe es, wie in dieser Geschichte zusammenkommt. Ein Gott, der das große Bild sieht und der die Kosten kennt und der weiß, wie es uns geht und der mit uns weint. Gott weint mit uns in unserer Trauer. In einer Predigt habe ich mal den Satz gehört, ein Gott, der nie zu spät kommt, kommt oft unangenehm pünktlich. Wie geht es dir mit dieser Geschichte? Wo sind Bereiche in deinem Leben, wo Gott noch nicht eingegriffen hat? Wie gehst du damit um? Mir fiel auf, dass Jesus Martha nicht fragt, verstehst du das? Sondern glaubst du das? Wir müssen Gott nicht immer verstehen. Das tun wir auch nicht. Und trotzdem dürfen wir ihm glauben. Trotzdem dürfen wir ihm vertrauen, dass er weiß, was er tut und dass er mit uns weint. Dazu dürfen wir uns immer wieder entscheiden, dieses Vertrauen zu haben. Vor ein paar Jahren hatte ich eine sehr schwierige Phase, in der mir Psalm 66 sehr geholfen hat. Überhaupt sind die Psalmen klasse in schwierigen Phasen. Dieser hat damals besonders zu mir gesprochen. Psalm 66, die Verse 8 bis 16. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Du hast uns in den Turm werfen lassen. Du hast unsere Rücken eine Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser geraten. Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt. Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und dir mein Gelübde erfüllen, wie ich meine Lippen aufgetan habe und in meiner Not geredet habe. Ich will dir Brandopfer bringen von fetten Schafen mit dem Opferrauch von Widdern. Ich will opfern Rindern mit Böcken. Kommt her, höre zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Ja, Gott bringt uns in schwierige Situationen. Manchmal fühlt es sich so an, als ob wir erst durchs Feuer gehen und dann ertrinken. Und doch dürfen wir immer wieder erleben, dass Gott uns hinausführt. Und dann dürfen wir erzählen, was er uns getan hat. Was hat Gott schon in deinem Leben getan? Welche Lazarus-Geschichten kannst du erzählen? Wo hast du es erlebt, dass Gott scheinbar zu spät kam und dann doch genau pünktlich? Mit solchen Geschichten ermutigen wir uns selbst und die Leute um uns herum. Sie helfen uns, unseren Glauben zu stärken. Ich habe das sehr konkret erlebt, als ich nach Leipzig gekommen bin. Ich hatte in Würzburg studiert und hatte mir dann schon länger Gedanken darüber gemacht, wo ich eine Doktorstelle finde, eine Doktorandenstelle. Habe mich dann bei einer Stiftung beworben auf ein Stipendium, habe da monatelang an einem Antrag gearbeitet und da ja, sehr viel und sehr gutes Feedback auch zu bekommen. Und eigentlich hat mir jeder gesagt, ja, das ist sicher. Ich hatte dann die Möglichkeit oder hätte dann die Möglichkeit gehabt, mit diesem Antrag in eine Arbeitsgruppe hier in Leipzig zu kommen, die richtig, richtig tolle Forschung macht. Und irgendwie schien es so, als ob Gott alle Wege geebnet hat und es einfach gepasst hat. Bis der Anruf kam, dass ich abgelehnt wurde. Tja, das war dann schon ein bisschen eine Überraschung. Ich habe dann überlegt, okay, was machst du jetzt, was ist irgendwie Plan B? Und habe dann gedacht, okay, es gibt noch ein paar andere Stiftungen, aber das kostet mich jetzt noch mal ein halbes Jahr Zeit. Na gut, ich habe den Antrag neu geschrieben, habe ihn an andere Stiftungen geschickt und konnte dann aber trotzdem schon mal übergangsweise nach Leipzig kommen für 2 Monate, um schon mal die Forschungsgruppe kennenzulernen, in der ich dann hoffentlich trotzdem sein würde. Aber genau in dieser Zeit, wo ich dann auf die nächsten Anträge gewartet habe, ist in dieser Forschungsgruppe hier eine andere Stelle frei geworden, die phänomenal gut zu mir gepasst hat. Ich habe die Stellenausschreibung gelesen und dachte, der Wissenschaftler, der das Projekt leitet, hätte auch einfach meinen Lebenslauf kopieren können. Da war alles drin, was ich kann, alles, was ich gerne mache, alles, was mich begeistert und was mir wichtig ist, wissenschaftlich gesehen. Das war einfach perfekt. Und dann habe ich ein paar Tage überlegt und habe mich dann entschieden, das eine Projekt sein zu lassen, wo ich mich bei den Stiftungen beworben hatte, um mich auf diese neue Stelle zu bewerben, die ich jetzt auch bekommen habe. Und da habe ich gesehen, da musste Gott mich einen ziemlichen Umweg führen. Aber meine Güte, war das gut. Und es war gerade eine Zeit, wo ich selber wieder ein bisschen am Fremdeln war mit Gott. Wo ich ihn in ein paar Punkten absolut nicht verstanden hatte und mit ein paar Sachen wirklich Schwierigkeiten hatte. Aber an dieser Stelle habe ich gemerkt, ja, Gott hatte schon den Durchblick. Und auch wenn ich nicht verstanden hatte, warum diese erste Ablehnung kam, auch wenn die mich sehr überrascht hat und auch enttäuscht, aber Gott wusste genau, was er tut. Und das wurde für mich dann eine Lazarus-Geschichte, die mich ermutigt hat, die mich wieder ein Stück weit näher zu Gott zurückgebracht hat. Was ist deine Lazarus-Geschichte? Lass sie uns erzählen. Ein Gott, der nie zu spät kommt, kommt oft unangenehm pünktlich. Lass uns erzählen, was er an uns getan hat. Und falls du gerade noch auf die Auflösung wartest, falls du das Gefühl hast, dass Jesus gerade 4 Tage zu spät kommt, falls du nicht mehr weißt, was los ist und warum der Gott, der versprochen hat, dich zu hören, gerade Funkstille hat, dann wünsche ich dir, dass du dich an diesen Jesus klammern kannst, der Lazarus auferweckt hat. Der Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist. Denn Jesus weiß, was er tut und er weiß, wie es dir geht. Amen.